Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Der allererste Mensch, bei dem ich mich geoutet habe, war meine Eigentlich wäre Emily die naheliegendste Wahl gewesen. Emily war seit der ersten Klasse meine Schicksalsgenossin, mein Fluch und mein Segen. Wir waren die einzigen Kinder auf der Waldorfschule, die sich nicht schon aus dem Waldorf-Kindergarten kannten, und unsere Mütter waren die einzigen beiden, die bei der Schulanmeldung Pelzmäntel trugen. Beides schweißt echt enorm zusammen. So kamen die beiden Frauen ins Gespräch und begannen eine lebhafte und für alle deutlich hörbare Unterhaltung darüber, dass ja ihre Männer die treibenden Kräfte hinter diesem ganzen Waldorfschulzauber waren. Emily und ich hatten uns scheu hinter den Beinen unserer Mütter versteckt und lugten gleichzeitig vorsichtig hervor. Und so kam es, dass mir dieses absonderliche Mädchen mit dem Gesicht einer Porzellanpuppe, den Haaren von Schneewittchen und dem Mundwerk einer alten Hafennutte zum ersten Mal ein zahnlückiges Lächeln schenkte. Wir wurden sofort Freunde, obwohl sie inzwischen längst zu einer Art Schwester für mich geworden ist, viel mehr noch als meine echte Schwester Anna, die ja viel älter ist als ich. Ich liebe Anna und ich bin schon deshalb froh, dass ich sie habe, weil sie der einzige Mensch ist, der versteht, wie es ist, meine Eltern als Eltern zu haben. Aber wegen unseres Altersunterschieds war sie für mich eigentlich nie eine richtige Schwester, sondern eher ein Mittelding aus kruder Tante und mütterlicher Freundin. Bis vor ein paar Jahren habe ich sie sowieso kaum gekannt, weil sie zu Hause ausgezogen ist, sobald sie volljährig geworden war. In den nächsten Jahren habe ich sie nur alle paar Wochen mal gesehen und als sie dann mit 20 zum Studieren nach Berlin gegangen ist, eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Sie war für mich immer ein Vorbild gewesen, weil sie sich schon so früh von meinen kranken Alten losgesagt und ihr Glück selbst in die Hand genommen hatte, aber sie war sehr lange viel zu weit weg. Schon seit ich denken kann, verbringt meine Mutter jeden Sommer 6 Wochen in ihrer alten Heimat St. Petersburg. Wenn ich als Kind geweint habe, weil ich nicht wollte, dass sie so lange wegfährt, hat sie mir immer erzählt, dass sie dort ein wichtiges Mitglied der Gesellschaft wäre und dass ihre Ankunft Jahr für Jahr sehnsüchtig erwartet würde, und ich zog etwas Trost aus der kindlichen Vorstellung, Mama wäre eine Art Superheldin, die mit ihrem Witz und ihrem Charme der Petersburger Haute-Volée die Sommerfrische rettet und sich deshalb den gesamten Rest des Jahres bei zugezogenen Vorhängen davon erholen muss. Zumindest glaubte ich das so lange, bis ich zufällig mitbekam, wie mein besoffener Vater auf unserer Terrasse vor ein paar seiner Kollegen herumposaunte, dass Madamski in Russland keine Sau kennt und sie ihre komplette Zeit alleine vor ein und demselben Bild in der Eremitage oder heulend in ihrer Hotelsuite verbringt. Ich hatte keine Ahnung, woher mein Vater das gewusst haben will und ob er das überhaupt ernst meinte oder ob er nur wieder irgendeinen Scheiß über Mama erzählen wollte. Aber ich konnte mir sehr gut vorstellen, wie meine schöne, elegante Mutter tagelang auf einem Bänkchen vor demselben Bild sitzt und sich dabei gedankenverloren in einer ihrer blonden Haarsträhnen spielt, wie die Heldin im ersten Kapitel eines großen Romans. Ich habe mir auch vorgestellt, wie das Buch dann weitergehen könnte oder was das für ein Bild sein würde, das sie so fasziniert. Meistens wurde sie irgendwann von einem gut aussehenden Mann angesprochen und in ein gefährliches Spiel zwischen Spionen verwickelt, aus dem sie am Ende gestärkt und mit neuem Lebensmut hervorging. Zumindest hätte ich ihr das gewünscht. Aber inzwischen denke ich mir auch, dass jeder selbst dafür verantwortlich ist, wie sein Buch zu Ende geht. Meine Fresse, Felix, du bist aber hübsch geworden, sagte meine Schwester Anna und nahm mich fest in den Arm. Ich war schon immer hübsch, antwortete ich und fragte mich, warum sie das erste Mal seit Ewigkeiten bei uns in Hamburg vor der Tür stand. Mama war 2 oder 3 Tage zuvor nach Petersburg aufgebrochen und ich war gerade aufgestanden und wollte mir Frühstück machen, als es an der Haustür geklingelt hatte. »Was machst du hier?«, fragte ich Anna. Ich freute mich, meine Schwester zu sehen, aber die ganze Sache kam mir auch irgendwie komisch vor. »Ist Klaus da?«, fragte sie. »Papa ist in England oder so, bis Freitag.« »Und dann sitzt du hier alleine rum, statt eine riesige Party zu feiern?« lachte sie laut und stellte ihren Rollkoffer am Treppenabsatz ab. Sie schob ihre Sonnenbrille in ihre roten Haare und schaute sich in der Eingangshalle um. »Wie früher«, sagte sie leise. Ich betrachtete sie und stellte fest, dass sie unserer Mutter noch ähnlicher sah, als ich es in Erinnerung hatte. Sie wäre genauso hübsch gewesen, wenn sie nicht ausgerechnet Papas Kartoffelnase geerbt hätte. Felix, weißt du, wo dein russischer Pass liegt? Damals hatten wir beide noch die deutsche und die russische Staatsbürgerschaft. Klar, oben in dem Ordner. Okay, pass auf, sagte sie. Dann holst du den jetzt und packst ein paar Sachen. Und in einer halben Stunde fahren wir zum Flughafen. Hä? Na, wir überraschen Mama. Die fällt bestimmt vom Stuhl, wenn wir beide plötzlich in ihrem Hotelzimmer stehen. Was meinst du? Wir haben noch nie zu dritt was gemacht, oder? Das wird lustig. Los, hoch mit dir. Soll ich dir beim Packen helfen? Ich weiß nicht, ob meine Schwester dachte, dass 16-Jährige geistig noch auf dem Stand von Erstklässlern wären. Natürlich wusste ich sofort, dass an dieser Sache irgendetwas faul war. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass für lange Nachfragen keine Zeit blieb. Während des Fluges plapperte Anna pausenlos auf mich ein und fragte mich allerhand belangloses Zeug. Erst auf der Taxifahrt vom Flughafen wurde sie still und schaute immer unruhiger zum Fenster hinaus. Sie stellte dem Taxifahrer einige Fragen, doch ich verstand nur Ja, Bahnhof, Frau und Nein, weil ich im Gegensatz zu Anna nie Russisch gelernt hatte. Ich war längst ebenfalls besorgt und malte mir die schlimmsten Dinge aus, die mit Mama passiert sein könnten. War sie wirklich zwischen die Fronten verschiedener Geheimdienste geraten, wie ich es mir ausgemalt hatte? War sie am Ende eine russische Spionin, die auf meinen Vater angesetzt worden war? Ich schaute meine Schwester vorwurfsvoll und fragend an, und zwar so lange, bis sie es nicht mehr ignorieren konnte. »Wir müssen Mama finden«, sagte sie dann. »Ich weiß nicht, ob sie sich was antun will.« »Wie kommst du darauf?« Ich hatte plötzlich das Gefühl, ich müsste kotzen. »Sie hat mir ein Päckchen geschickt. Ich habe es gestern Abend aufgemacht. Ihre Erstausgabe von Anna Karenina mit einer Karte. Ich soll es mal an meine Tochter weitergeben. Du weißt, wie das Buch ausgeht, oder?« »Ups«, sagte ich, weil ich natürlich ganz genau wusste, wie das Buch ausgeht. Mama hatte mir die Geschichte ja 1000 Mal zum Einschlafen erzählt. »Ja, ups«, sagte meine Schwester. Anna hatte schon morgens auf dem Weg nach Hamburg in Mamas Hotel angerufen, um mit ihr zu sprechen, aber sie war nicht in ihrem Zimmer gewesen und ihr Handy war ausgeschaltet. »Die Stadt ist riesig«, sagte ich. »Wie sollen wir sie hier finden?« Meine Schwester rief noch einmal im Hotel an, aber Mama war immer noch nicht zurück. Sie fragte den Taxifahrer, wie viele Bahnhöfe es in der Stadt gab, aber es waren zu viele. Bis wir zum Erstbesten gefahren wären, hätte sie längst an einem anderen vor den Zug springen können. »Wir fahren in die Eremitage«, sagte ich. »Sag das dem Fahrer.« »Warum?«, fragte Anna irritiert. »Lass es uns versuchen. Papa hat vor ein paar Jahren mal so einen dummen Spruch gebracht. Und wenn sie da nicht ist, wenn sie dort nicht ist und im Hotel auch nicht, finden wir sie sowieso nie.« Wir machten uns in verschiedene Richtungen auf den Weg und ich rannte so schnell durch die Säle, dass mir zweimal Wärter irgendwas auf Russisch hinterherriefen. Ich fand sie in der Abteilung mit englischer Kunst, wo sie auf einem Bänkchen saß und das Porträt einer Frau betrachtete, die ein Ungetüm von Frisur auf dem Kopf trug und mit leichtem Silberblick entrückt in die Ferne schaute. Mama saß mit dem Rücken zu mir und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich blieb im Türrahmen stehen, bis ich wieder zu Atem gekommen war. Dann schrieb ich Anna eine SMS. Hab sie, Saal 298. Dann setzte ich mich neben sie auf die Bank und schaute sie an. Sie wirkte so in die Betrachtung der Frau versunken, dass ich nicht sicher war, ob sie mich bemerkte. Hallo Mama, sagte ich nach einer Weile. Ohne mich anzuschauen, griff sie nach meiner Hand. Du bist gekommen, Slatki. Wo ist deine Schwester? Sie ist auch gleich da. Wir haben dich gesucht. Und du hast mich gefunden. Geht's dir gut, Mama? Weißt du, was für ein Tag heute ist? Nein. Heute ist der 100. Geburtstag deines Großvaters. Er wäre so stolz gewesen, wenn er dich noch hätte im Arm halten dürfen. Du siehst ihm so ähnlich, weißt du das? Ihr habt die gleichen Augen. Klar wie der Himmel über Russland. Und tief wie der Baikalsee, dachte ich. Das hast du mir früher fast jeden Tag gesagt. Migrantenkitsch. »Er fehlt dir, oder?«, fragte ich. »Ich habe keinen Halt mehr, seit er gestorben ist. Er war die letzte Verbindung zu meiner Vergangenheit, und die ist nun gekappt.« Sie bildete mit zwei Fingern eine Schere und schnitt damit einen imaginären Faden durch. »Ich bin so allein auf der Welt. Die Verbindung zu meiner Geschichte ist fort, und nichts kann sie mir wiederbringen. Ich kann niemanden mehr fragen, was gewesen ist. Was ist ein Mensch wert, der nur noch seine Gegenwart hat?« Ich hatte sie schon oft schwermütig und pseudoliterarisch schwadronierend erlebt, aber an diesem Tag kam sie mir besonders seltsam vor. Ich blickte mich verstohlen um und hoffte, dass meine Schwester gleich auftauchen würde. Ich bin jetzt schon so alt, wie ich niemals werden wollte, Slatki. Und weißt du, was das Schlimme daran ist? Ich schluckte und schüttelte den Kopf. Das Schlimme ist nicht, dass ich selbst alt werde und irgendwann sterbe. Es ist viel schrecklicher, dass alle um mich herum es auch tun. Deine Schwester und du, ihr werdet schon bald tot sein, so wie alle, die dir wichtig sind. Und es gibt nichts, was man dagegen tun kann. Wer ist das auf dem Bild, Mama? Ich versuchte, das Thema zu wechseln, weil ich nicht wusste, wie lange ich es noch aushalten würde, ihr zuzuhören. Doch in dem Moment stürmte Anna in den Saal und brüllte augenblicklich los. Sie schrie meine Mutter auf Russisch an und ich fragte mich, ob sie das tat, weil sie nicht wollte, dass ich sie verstehe, oder ob sie ihr sagen wollte, schau mich an, du Verrückte, ich habe auch russisches Blut in mir und führe mich trotzdem nicht so auf. Nach einer Weile packte sie meine Mutter an der Hand wie ein unartiges Kind und zog sie Richtung Ausgang. Wir gehen, sagte sie zu mir und stapfte mit Mama im Schlepptau davon. Beim Abendessen im Hotelrestaurant sprachen wir kaum ein Wort und direkt danach gingen wir schlafen. Anna hatte ein Zimmer für uns beide gebucht, doch sie beschloss, sicherheitshalber bei Mama zu bleiben. Als wir beide auf dem Weg zu meinem Zimmer waren, damit sie ihren Koffer holen konnte, sagte ich, Anna, ich glaube, ich bin schwul. Ich weiß bis heute nicht, warum ich das gemacht habe. Es rutschte mir einfach heraus, ohne dass ich es in irgendeiner Weise hatte kommen sehen, und ich merkte erst, was ich sagte, als ich mich selbst sprechen hörte. Ich war so erschrocken über diese Worte, die ich in meinem ganzen Leben noch nie ausgesprochen hatte, und schaute Anna an, die mit grimmiger Miene neben mir herlief. Wenn du das Mama sagst, bringt sie sich wirklich um, war das Einzige, was sie dazu sagte. Sie schnappte ihren Koffer und war weg. Das war jetzt der erste Teil. Der zweite Teil setzt ein paar Jahre später ein und es begibt sich dann so, dass die Schwester Anna, dass es ihr natürlich sehr, sehr leid tut, was sie gesagt hat in dem Moment, und sie es ein bisschen zu ihrem Herzensprojekt macht, für Felix Entwicklung zu sorgen, und sie treibt ihn dann auch relativ schnell immer stärker an, sich endlich dann auch gegenüber der Mutter zu outen. Ich wünsche mir eine Welt, in der sich Eltern abends zu ihren Kindern ans Bett setzen, wenn die so ungefähr 15 sind, und nachfragen, ob der Nachwuchs schon weiß, ob er auf Jungs oder auf Mädels steht. Ganz unvoreingenommen und rein interessehalber, einfach nur, damit alle Seiten auf demselben Stand sind und es keine Missverständnisse gibt. Man tauscht sich aus, dann umarmt man sich und sagt, wie schön es ist, dass man darüber gesprochen hat. Und die Sache ist geklärt. Das wäre schön. Ungefähr ein halbes Jahr, nachdem Martin und ich ein Paar geworden waren, war es soweit. Ich habe mich bei meiner Mutter geoutet und es lief mindestens genauso beschissen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Im Prinzip bin ich selbst schuld. Ich hatte mich von meiner Schwester dazu drängen lassen, obwohl ich es selbst eigentlich gar nicht wollte. Aber sie war mir seit Wochen damit in den Ohren gelegen, dass ich zu mir stehen müsste und mich nicht mehr verstecken dürfte und dass ich Martin beweisen müsste, dass ich mich nicht für ihn schämte. Bla bla bla. Das war ja alles nicht falsch, denn obwohl Martin die Sache mit dem Coming Out seit diesem Abend nach dem Schnelltest nicht mehr angesprochen hatte, wusste ich, dass er darauf wartete, dass ich es endlich hinter mich brachte. Ich hätte es lassen sollen, aber es war zu spät. Meine Schwester war extra aus Berlin gekommen, um mich zu unterstützen und wahrscheinlich, um sicherzugehen, dass ich nicht kniff. Wir hatten uns bei Mama zum Café angekündigt, also saßen wir mit ihr vor dem Kamin, aßen Frankfurter Kranz und versuchten unseren heiteren Smalltalk, obwohl mir überhaupt nicht heiter zumute war. Ich hatte im Internet gelesen, dass man sich für sein Coming Out einen entspannten und fröhlichen Moment aussuchen sollte. Aber außer vielleicht Anna war niemand fröhlich an diesem Nachmittag. Ich hatte das Gefühl, dass ich am ganzen Leib zitterte und Mama saß sowieso da wie ein Kälbchen beim Metzger, weil ihr natürlich klar war, dass irgendwas faul sein musste, wenn Anna freiwillig nach Hamburg kam und auch noch nett zu ihr war. Felix hat tolle Neuigkeiten, Mama. Die möchte er gerne mit dir teilen. Anna sah mich ermutigend an und ich wusste, dass es kein Zurück mehr gab. Ich schluckte schwer und zwang mich zu einem Lächeln. Ja, also, Ich dachte, dass du dich vielleicht mit mir freuen möchtest, weil ich seit kurzem nämlich einen festen Freund habe. Man soll positiv formulieren, hatte ich gelesen. Ich bin glücklich, deshalb bist du jetzt bestimmt auch glücklich. So hässliche Worte wie schwul sollte man gar nicht in den Mund nehmen. Nicht, dass noch einer auf die Idee kommt, dass hier könnte ein Coming-out oder sowas Furchtbares sein. Meine Mutter reagierte nicht. Sie rührte einfach weiter in ihrem Café, ohne aufzublicken. Ich schaute meine Schwester an. Felix hat einen Freund, sagte sie, als ob sie mit einer Schwachsinnigen spräche. Verstehst du das? Dein Sohn ist schwul. Aber das ist gar nicht schlimm, weil der nämlich glücklich ist, okay? Ich begann zu zittern. Was machte ich hier? Was sollte das alles? Dann fing Mama an zu weinen. Nicht klagend und theatralisch, wie sie es sonst gerne tat, sondern ganz still und ohne ein einziges Geräusch zu machen. Wenn ich nicht gesehen hätte, wie ihre Tränen auf den Kuchenteller tropften, hätte ich es vielleicht gar nicht gemerkt. Meine Schwester zischte etwas auf Russisch, worauf Mama laut aufschluchzte. »Was hast du gesagt?«, fragte ich. »Nichts«, sagte Anna. Mir war schlecht und ich überlegte, ob ich vielleicht kotzen musste. Ich hätte meine Mutter gerne umarmt oder irgendwie getröstet, aber ich wusste nicht, ob sie von mir angefasst werden wollte. Von ihrem schmutzigen Sohn. Ein paar Minuten saßen wir still da und Mama hörte einfach nicht auf zu weinen. »Mama«, sagte ich und hatte längst selbst Tränen in den Augen. Doch Anna legte mir ihre Hand auf den Arm und schüttelte den Kopf. »Wir gehen jetzt, ja?« sagte sie zu Mama und sprach wieder wie mit einer dementen Urgroßmutter. »Wir lassen dich alleine, damit du dich sammeln kannst, und dein Sohn wartet dann auf deinen Anruf.« Ich hatte wirklich mit vielem gerechnet, mit der ganzen Palette negativer Emotionen. Und ich hatte extra das nicht ganz so gute Kuchengeschirr genommen, als ich den Tisch gedeckt hatte, weil ich nicht sicher war, ob am Ende unseres Kaffeekränzchens noch alle Teller heil sein würden. Aber diese stille Verzweiflung überforderte mich. Sie hatte kein einziges Wort mehr gesprochen, nachdem ich es ihr gesagt hatte. »Können wir sie so allein lassen?«, fragte ich Anna, als wir im Auto saßen. »Sie ist diejenige, die nicht richtig tickt, Felix. Und ich bin deine Schwester, nicht ihre. Ich muss dich vor solchen negativen Emotionen abschirmen.« »Und wenn sie mir jetzt das Geld streicht?«, fragte ich. »Ich bitte dich. Sie hasst dich sicher nicht so sehr, dass sie dich arbeiten lassen würde.« Das Auto machte einen Satz nach hinten, als Anna versuchte auszuparken und wir hätten beinahe einen Fahrradfahrer überfahren. Sie legte den Gang ein und wir brausten davon. Vielen Dank.
Ja, danke Julian. Wenn ihr euch ein Buch holen wollt oder signieren lassen wollt, der Stand ist G105, einfach hier einmal rechts um die Ecke. Da wird Julian auch noch ein bisschen stehen und wenn ihr ihn was fragen wollt oder so, könnt ihr das dann gerne tun. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Hallo.
August 1992.
89. Krass, das moderierst du jetzt an, oder was? Ist egal.
Kann ich Sprechprobe machen? Anna. Na, noch nicht da. Na, ich wollte, dass Johannes zerstört. Na, okay, soll ich zerstören? Ja. Na. Irgendwie so, das ist halt mit meine Schulter denn. Ja, genau so. Ja. Also ich kann nur anfangen. Ja, nicht vorstellen, Text vorstellen ist.
Hallo zusammen, Wir freuen uns, dass so viele da sind. Wir sind von der Tippgemeinschaft. Die Tippgemeinschaft ist ein studentischer Verein am Deutschen Literaturinstitut Leipzig, der die künstlerische Arbeit der Studierenden des Deutschen Literaturinstituts fördert. Und im Zuge dessen bringt der Verein jedes Jahr eine Anthologie raus mit Texten von Studierenden. Und die erscheint zur Leipziger Buchmesse jedes Jahr in der Konnewitzer Verlagsbuchhandlung, die ist hier drüben. Da kann man das Buch auch erwerben. Das ist jetzt.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.